The Legend of Zelda: The First Link von Benjamin Hamacher. Kapitel 1: Das Erwachen. Der Junge öffnete schläfrig die Augen. Eine Fee, die seit gefühlten Ewigkeiten immer wieder um seinen Kopf geflattert war, hatte ihn geweckt. Sobald er die Augen aufgeschlagen hatte, sodass er wütend nach ihr hätte schlagen können, ging sie auf Abstand und zog nun knapp unterhalb des Blätterdaches ihre Bahn. Sicher ist sicher. Bei manchen Jungen aus dem Dorf, die noch keine eigene Fee hatten, kam es hin und wieder vor, dass sie nach ihnen schlugen. Mal aus Neid, mal aus Langeweile und gelegentlich einfach aus einer verspielten kindlichen Laune heraus. Nun, dieser Faulpelz hatte noch keine eigene. Zum Glück. Würden wahrscheinlich alle Feen in den gesamten verlorenen Wäldern sagen. Denn keine von ihnen wollte einem solchen Taugenichts und Tagedieb zugehörig sein. Nun steh schon auf, rief die Fee und warf eine Vase, die auf dem obersten Regalbrett gestanden hatte, nach ihm. Sie verfehlte ihn knapp und lag umsonst im Scherben. Dein Vater möchte dich sehen. Der Junge gähnte und schloss erneut die Augen. Link, jetzt komm schon. Rums. Der Junge schreckte hoch und fasste sich an den Kopf. Die nächste Vase hatte ihn mitten an der Stirn getroffen. Mein Vater, gähnte er, während er sich weiter den Kopf rieb. Link setzte sich auf und strich sich ein grünes Gewand glatt, das vom Schlafen ganz zerknittert war. Ja, er ant ja, antwortete die Fee. Er glaubte, es sei Lilli. Die Fee eines etwas älteren Jungen aus dem Dorf. Sie konnte sich so flink bewegen, dass sie häufig für kleinere Botengänge eingesetzt wurde. Aber sicher war er sich nicht. Für Außenstehende, und das war er zu dem Zeitpunkt noch, ähnelten sie sich allzu sehr, selbst die verschiedenen Farbnuancen, in denen sie leuchteten, waren für ihn identisch. Erst seine eigene Fee, die würde er unter Tausenden erkennen können. Wenn er erst mit ihr verbunden sein würde. Aber glaubte er seinem Vater und dem Gespött der kleinen Beflügelten, so war er dazu noch lange nicht bereit. In Ordnung, flieg schon mal vor. Ich komme gleich nach. Die Fee schüttelte das Köpfchen und deutete auf die letzten verbliebene Vase, die noch in dem Regal stand. Vergiss es. Er gab es auf. Und für die zerschlagenen Vasen würde er aufkommen müssen. Schließlich kannte sein Vater ihn nur zu gut. Also erhob er sich ganz, griff nach seiner Zipfelmütze und verließ die Baumhütte. Erst als er sich ganz wach fühlte, setzte er einen Fuß auf die oberste Sprosse der Trittleiter. Kapitel 2: Von Bomben und kleinen Schlüsseln. Was gibt es denn? Sein Vater wartete bereits am Dorfplatz auf ihn. Er sparte sich große Worte. Wenn Link ihn um Rat bat, antwortete er immer scherzend: Wenn du Ratschläge möchtest, lies die Wegweiser am Straßenrand oder geh zum Dorfältesten. Er war ein guter Vater, und wenn Link wirklich einmal seine Hilfe bräuchte, war er zur Stelle. Manchmal fragte Link sich, ob er ein ebenso guter Sohn war. Wie viele Vasen waren schon zerbrochen, nur weil er nicht aufstehen wollte? Dann erinnerte er sich an das erste Mal, als sein Vater ihn mit ins Dorf außerhalb des Waldes genommen hatte. Aus lauter Langeweile hatte er bei der Dorfschenke jedes Grasbüschel ausgerissen, in der Hoffnung vielleicht den ein oder anderen Rubin zu ergattern. Es hatte sich kaum gelohnt. Zwei Grüne hatte er gefunden, wovon einer sogar außerhalb seiner Reichweite auf dem Dach der Schenke gelandet und nutzlos verblasst war. Nicht einen blauen und erst recht keinen roten hatte er errungen. Seinen ersten roten Rubin, den würde er ordentlich feiern. Vielleicht würde er sich eine Bombe davon kaufen. Oder kaufen lassen, wenn er einen der älteren Jungen vorschicken würde. Ach Mist! Wie sollte er denn eine Bombe tragen ohne eine entsprechende Bombentasche? Vielleicht könnte er zumindest sein altes Schmetterlingsnetz von seiner Nachbarin damit auslösen. Sie hatte es ihm weggenommen, nachdem er die ganzen Bienen in ihrem Garten damit aufgescheucht hatte. Wie war sein Ausflug ins Dorf? damals ausgegangen. Ach ja, er hatte schon so oft versucht, diesen Tag zu verdrängen. Bloß wurde er immer wieder von einzelnen Dorfbewohnern daran erinnert, eine zweifelhafte Legende dieser Ausflug. Während sein Vater noch in der Schenke gewesen war, hatte er ein Huhn geärgert. Nicht nur kurz, sondern ausgiebig. Voller Eifer. Aus einem Huhn wurden plötzlich zwei. Aus zwei von ihnen wurden drei. Und schließlich hatten sich alle Hühner des Dorfes zusammengetan, um ihn seinen Schranken zu weisen. Um ihnen seine Schranken zu weisen. Seit diesem Tag hasste Link Hühner. Wenn er eins traf, hob er es auf und warf es über einen Zaun. Oder noch besser, einen Bach. Allerdings hatte er gelernt und ließ von ihm ab, bevor es brenzlig wurde. Link schüttelte den Kopf, um wieder ins Hier und Jetzt zu gelangen. Hoffentlich hatte sein Vater nicht schon minutenlang berichtet, weshalb er ihn zu sich gerufen hatte. Während er über seine Schandtaten nachsann und darüber, was für ein Wort, by the way, Entschuldigung, wie gut er als Sohn wohl also abschnitt. Allem Anschein nach hatte seine Grübelei nur wenige Augenblicke gedauert. Denn sein Vater sagte gerade: Mein Junge, es wird Zeit, dass du mich einmal begleitest. Er zögerte kurz, bevor Link nachfragen konnte, erklärte sein Vater: Der König hat mich zu sich gerufen. Der König? Link schien verwirrt. Sein Vater nickte. Link glaubte, ein wenig Stolz in seinen Augen ausleuchten zu sehen. Zum König. Der König rief niemanden wegen Nichtigkeiten zu sich. Ja, wir brechen in einer halben Stunde auf. Zum Schloss von Hyrule. Brauchen wir zu Fuß wohl den restlichen Tag. Er warf seinem Sohn einen abschätzenden Blick zu. Link, nimm diesen Schlüssel. Jetzt kommt in Klammern. Dä-dä-dä-dä. Klammer zu. Link nahm den Schlüssel entgegen und musste ihn prüfen. Dieser Schlüssel öffnete die Truhe in meinem Hinterzimmer. Es ist gefährlich da draußen. Nimm, was du in der Truhe findest und kehre zu mir zurück. Es könnte dir von Nutzen sein. Auch wenn ich hoffe, dass du es nicht brauchen wirst. Noch nicht. Eine Bombe? Überlegte Link und malte sich bereits aus, was er damit alles anstellen konnte. Auf der Rückseite eines Hauses im Dorfe hatte er einen Riss in der Wand gesehen. Beeil dich, rief sein Vater und gab ihm einen Stups. Kapitel 3: Gewappnet. Schon sein ganzes Leben hatte Link sich gefragt, was die Truhe beinhalten könnte. Nun war der Tag gekommen, er stand davor und steckte den kleinen Schlüssel mit zittrigen Fingern ins Schloss. Er hatte bisher erst ein einziges Mal eine kleine Truhe öffnen können. Diese hatte er entdeckt, als er beim Spielen versehentlich in einen Brunnen gefallen war. Im Brunnen? Seitdem stürzte er sich in die übelsten Löcher in jedem Spalt, den er finden konnte. In einem dieser Löcher hier im Wald hatte er sogar einmal ein Herzteil gefunden. Der Preis war jedoch fast zu hoch gewesen, denn bevor er sich wieder aus dem Loch hatte hangeln können, hatte sich eine Skulltula vor ihm abgeseilt. Noch immer träumte er manchmal von dieser Begegnung. Es war zwar nur eine Skulltula, er aber war komplett unbewaffnet gewesen. Es war wohl einfach Glück gewesen, dass dort in dem Loch, für wen verirrte Wanderer, ein Wegweiser stand, der himmelwärts zeigte und das Loch in der Decke als Ausgang auswies. Diesen hatte er ausgerissen, hoch über seinen Kopf gewuchtet und mit gigantischen Spinne mit aller Kraft entgegengeschleudert. Mit einem großen Schreck und sogar einem kleinen Rubin war er ins Dorf zurückgekehrt. Aber das hier, das war keine einfache kleine Truhe, wie er sie im Wald gefunden hatte. Das war die Truhe, vor der er seit mehreren Jahren immer wieder gekauert hatte, als könnte intensives Starren sie öffnen. Es klackte, als Link den Schlüssel ins Schloss drehte. Dann schwang er den Deckel auf. Link trat näher und beugte sich in die Truhe. Die Finger beider Hände griffen nach etwas, das auf dem Grund darauf wartete, von ihm herausgefischt zu werden. Mann, was war das? Als er wieder aus dem Bauch der Truhe auftauchte, hielt er in der rechten Hand ein kleines hölzernes Schwert. in der linken ein kleines Schwert aus demselben Material. Gut, es war nicht gerade das Masterschwert, aber das hätte er ohnehin nicht führen können, wenn er den Legenden Glauben schenkte. Wie krass, dachte er und hielt sich die Waffe vor die Brust, während eine seltsam euphorische Melodie durch seinen Kopf sauste. Dann zerschnitt er ein bisschen Luft, stellte sich vor, sie sei eine Skultula oder womöglich sogar ein Huhn aus dem Dorf. Ha! Und führte einen rasanten Block mit dem Schild aus. Mein erstes Schwert. Es musste die Trainingswaffe sein, mit der sein Vater damals seine ersten Hiebe geübt und schließlich perfektioniert hatte. Was für ein Tag. Er würde zum Schloss von Hyrule gehen und er hatte sein erstes eigenes Schwert. Er streckte seinen Rücken durch, richtete die Zipfelmütze und fühlte sich beinahe wie ein Mann. So trat er nach draußen und schritt stolz auf seinen Vater zu. Kapitel 4. Hauptgewinn. Sie brachen auf, nachdem sie sich von den restlichen Bewohnern von Kokiri verabschiedet hatten. Eine Schar Feen begleitete sie zum Ausgang des Waldes, blieb aber winkend zurück. Sobald sie die Steppe betraten, die sie nach einer langen Wanderung zum Schloss führen sollte. Erst gegen Abend erreichten sie es, das prächtige Schloss Hyrule, mit seinen hohen Mauern und die gigantischen Zugbrücke. Die Zitadelle der Zeit streckte ihren Turm weit über die Stadtmauern. Dahinter versank bereits die Sonne. Link wischte sich mit dem Ärmel Schweiß von der Stirn. Sein Schild trug er bemüht auf den Rücken. Das hölzerne Schwert hatte er so in die Scheide gesteckt, dass er es bei Bedarf sofort hätte greifen können. Doch niemand hatte ihn während ihrer Reise aufgelauert. Wie spannend es auch war, das Dorf zu verlassen, so lang war auch der Weg. Das Gehen hatte ihn ermüdet und die Stadt, die schon lange am Horizont thronte, weigerte sich, ihnen auch nur ein Stück weit entgegenzukommen. Was führt euch hierher? Eine Wache stellte sich ihnen in den Weg, sobald sie sich der Zugbrücke nähern. Wir werden erwartet, sagte Links Vater. Und weil sich die Wache kein Stück bewegte, vom König. Das schien ihn zu überzeugen. Vielleicht wollte er auch nichts riskieren. Jedenfalls trat er zur Seite und wies einen anderen Wächter dazu an, sie zum Schloss zu geleiten. Kaum, dass sie die Mauern passiert hatten, ertönte der Befehl, die Brücke hochzuziehen. Puh, sie hatten es gerade noch rechtzeitig geschafft. Wären sie nur etwas später gekommen, hätten sie nur eine zusätzliche, ausgedehnte Rast gemacht. Nichts auszudenken. Ob Holzschwert oder nicht, es gab Geschichten, die man sich im Wald erzählt hatte, ganz gleich, wie friedlich die Steppe bei Tag gewesen war. Niemand hielt sich dort freiwillig bei Nacht auf. Man sagte, es spuke dann dort. Nur die erfahrensten Krieger machten sich nachts beritten auf den Weg, um sie zu jagen. Die Geister, die Irrlichter. Irgendwo in den hintersten Winkeln Hyrules sollte es einen Sammler geben, der für eingefangene Geister und eine bedeutende Rarität tauschte. Aber das einzige befürchtete Link, das er im Kampf gewonnen hätte, wäre der Tod. Es würde ein langer Weg werden, bis er sich einen Kokiri-Krieger nennen durfte. Auf dem Markt herrschte reges Treiben, Künstler, Farben, Krämer und ein paar streunende Hunde. Die Stadt leuchtete, sie glitzerte, sie sang. Auf dem Platz tanzten Paare zu der Musik eines Leierkastenmannes. Link? Er wandte sich seinem Vater zu, der seine ruhige Fassade allmählich nicht mehr aufrechthalten konnte. Er war nervös, zweifellos, ein ungewohnter Anblick. Ich werde nun aufbrechen und hoffe, noch heute eine späte Audienz zu bekommen. Du bleibst hier. Seine Worte duldeten keinen Widerspruch. Du bist alt genug, um dich hier ein wenig allein umzusehen. Aber versprich mir zwei Dinge. Meide die dunklen Seitengassen, bleibe hier auf dem Marktplatz und vergiss nicht, was du mir beim letzten Mal angetan hast, als ich dich auf mich warten ließ. Link errötete. Nein, so etwas würde nicht wieder passieren. Bestimmt nicht. Der Vater streichelte kurz die Schulter seines Jungen. Link glaubte, ein seltsames Gefühl dabei zu verspüren. Nicht, weil es fremde Geste für ihn war, sondern weil sie sich diesmal irgendwie anders anfühlte, fester. mit einem Hauch von etwas, das Ling nicht in Worte fassen konnte. Pass gut auf dich auf. Es könnte spät werden. Ich werde dafür sorgen, dass man uns ein Zimmer in der hiesigen Herberge errichtet. Komm dorthin, sobald dir danach ist. Damit nahm er seine Hand von Links Schulter und wandte sich ab. Link warf einen Blick zur Sonne, sie stand bereits tief, aber noch spendete sie ausreichend Licht. Und wenn sie das nicht mehr tun würde, so würde die Stadt ihm wahrscheinlich stolz beweisen, dass sie es sich verdient hätte, Stadt genannt zu werden. Tag und Nacht. Hier spielte das Leben zu jeder Uhrzeit sein Spiel. Wo die Sonne kein Licht mehr spendete, würden Laternen und gefangene Glühwürmchen ihre Dienste leisten. Was sollte er tun? Fragte sich Link. Auch wenn man seinen Vater heute keine Audienz mehr gewähren sollte, so dauerte der Weg durch den riesigen Schlossgarten allein wahrscheinlich schon eine Stunde. Außerdem war er nicht gerade bekannt dafür, die Gelegenheit für ein kleines, unverbindliches Gespräch ungenutzt liegen zu lassen. Kurzum, Link hatte also Zeit. Es war wie sturmfrei außerhalb der eigenen vier Wände. Ein völlig neues Gefühl für ihn. So wandte er sich um und betrachtete das Glitzern und Funkeln, das ihn erwartete, und danach schrie, von ihm ausgekostet zu werden. Er griff nur um sich, sicher zu gehen, mit der Hand kurz an sein Schwert. Alles in bester Ordnung. Dann näherte er sich den dunklen Seitenstraßen. Hey, Kleiner! Psst! Link schaute sich um. Aus dem Schatten zwischen zwei Häusern tauchte ein Mann auf. Lust auf ein kleines Bombenspiel? Bombenspiel? Aber hallo! Geistesgegenwärtig und abwesend begann er heftig zu nicken. Also folgte er dem Mann in den Schatten. Dort öffnete dieser einen kleinen, vorher unscheinbaren Seiteneingang. Ein Schild über der Tür, das nun, da es sich geöffnet hatte, illuminiert wurde, wies den Laden als Bombenparadies aus. Im Lichte sah sich Link den aufgebauten Parcours an, ein Fließband, auf das der Bomben legen oder werfen musste. Timing war gefragt. Warf man sie zu spät oder zu früh auf das Band, so würden sie explodieren, ohne eine Prämie zu bringen. Das Ziel war es, sie so aufs Band zu werfen, dass sie genau in einem bestimmten Bereich der Route zündeten. »Willst du ein Spielchen wagen?«, fragte der Alte. Link warf einen Blick zur Preistafel, 5 Bomben, 20 Rubine. Er schluckte schwer. Das war ein sein gesamtes Erspartes, aber Bombenspiel war nun mal Bombenspiel. Wann würde sich die nächste Gelegenheit für ihn bieten? Denn das war das Beste hier. Es handelte sich um Instant-Bomben, die an Bombenpflanzen auf dem Tresen wuchsen. Einmal gepflückt, blieben ihm nur wenige Sekunden, um sie zu werfen. Aber alles ohne Bombentasche. Das ist die Chance. Eine bessere Gelegenheit wirst du so schnell nicht bekommen. Also nickte er und brachte die Gesamtheit seiner Rubine zum Vorschein, drückte sie dem Mann in die Hand und wischte sich die Nervosität von der Stirn. Ebenso schüchtern wie gespannt trat er an den Tresen heran. Sobald er die erste Bombe gepflückt hatte, geriet er in Panik. Da brannte sie in seiner Hand. 10 Zentimeter Lunte. 5 Zentimeter Lunte. Junge, was machst du? Wirf endlich! Aufgeschreckt durch diese Worte besann er sich. Augenblicklich schleuderte er sie in den Parcours blind links. Sie explodierte und nichts geschah. Kein Wunder, dachte Link. Und bereitete sich auf den zweiten Wurf vor. Wieder nichts, bloß das Gesicht des Verkäufers wurde bleicher und bleicher. Junge, sagte er selbst nach dem vierten Wurf, das Glücksspiel mit Bomben war in ganz Hyrule verboten. Vielleicht wurde es geduldet, doch sollte ein Kind, das auch noch von außerhalb kam, im Eifer des Spiels verunglücken, nun, der Mann wollte gar nicht daran denken. Plötzlich Konfettiregen. Der Mann hatte mit blank liegenden Nervensträngen schon gar nicht mehr hingeschaut. Nun öffnete er die Augen. Link sprang, er jubelte. Er triumphierte. Der letzte Wurf hatte gesessen. Er hatte ein glückliches Händchen gehabt. Seine letzten Bombe, Sinnbild all seiner verblassenden Ersparnisse, war genau unter der Box des Hauptgewinns explodiert. Auweia, grübelte der Mann. Ich gratuliere dir, mein Junge. Was bekomme ich? »Nicht so hastig, mein Freund«, sagte er und überlegte. Nicht häufig verirrten sich Kinder hier in diesem Laden. Seine anderen Gäste schenkte er als Prämie immer ein Glas Feenwein ein. Das war einfach und wurde trotzdem dankend angenommen. Doch was besaß er, das er einem Kind geben konnte? Er verschwand unter dem Tresen, für all seine anderen Gäste unter der Theke, grübelte und machte Geräusche wie ein Oh und Ah. Um das Kind bei Laune zu halten, schließlich kehrte er nach etlichen ähnlichen Ausrufen wieder auf und hielt etwas in der Hand, das einzige, das er dem Kind als Prämie unterjubeln konnte. Tada, der Hauptgewinn, sagte er triumphierend und nicht ohne einen Hauch gespieltes Stolzes. Link kniff die Augen zusammen und sich in den Arm. Was sollte das sein? All sein Gespartes für? Ja, für was eigentlich? Ach, du kommst wohl nicht von hier, oder? Fragte der Mann wissend. Sonst wüsstest du, was für ein Glück du hast. Die Nachfrage nach ist riesig hier in der Stadt. Das Angebot dagegen sehr knapp, wenn das hier einmal nicht sogar ein einziges Exemplar im ganzen Umkreis ist. Er streckte Link etwas entgegen, das aussah wie ein weggeworfenes Kuscheltier. Herzlichen Glückwunsch. Du erhältst eine, die sagenumwobene Yoshi-Puppe. Also nochmal, meinen Glückwunsch, auf dass dich alle in der gesamten Stadt beneiden. Link nahm die Yoshi-Puppe entgegen, allerdings ohne jede Euphorie. Er hatte auf etwas wirklich Cooles gehofft. Einen Köcher vielleicht, einen Eisstab oder was es sonst noch so gab, von dem er nichts wusste. Nein, darauf eine Bombentasche zu gewinnen, hatte er wirklich nicht gehofft. Ja, also, stotterte er und verstaute die Puppe in seinem Umhängebeutel, der sich ausbeulte und allein durch die Puppe schon voll war. Genau, du gehst dann besser, bevor mir die Neider noch den Laden einrennen. Niedergeschlagen trat Link aus dem Laden, hinein in die dunkle Gasse. Ein Knurren machte sich in seinem Magen bemerkbar. Doch bevor Link an etwas zu essen kommen konnte, musste er erst einmal den Weg finden, an neue Rubine zu gelangen. So eine miese Puppe. The Legend of Zelda The First Link von Benjamin Hamacher. Kapitel 1: Das Erwachen. Der Junge öffnete schläfrig die Augen, eine Fee, die seit gefühlten Ewigkeiten immer wieder um seinen Kopf geflattert war, hatte ihn geweckt. Sobald er die Augen aufgeschlagen hatte, so dass er wütend nach ihr hätte schlagen können, ging sie auf Abstand und zog nun knapp unterhalb des Blätterdaches ihre Bahn. Sicher ist sicher. Bei manchen Jungen aus dem Dorf, die noch keine eigene Fee hatten, kam es hin und wieder vor, dass sie nach ihnen schlugen. Mal aus Neid, mal aus Langeweile und gelegentlich einfach aus einer verspielten, kindlichen Laune heraus. Nun, dieser Faulpelz hatte noch keine eigene. Zum Glück, würden wahrscheinlich alle Feen in den gesamten verlorenen Wäldern sagen. Denn keine von ihnen wollte einem solchen Taugenichts und Tagedieb zugehörig sein. »Nun steh schon auf«, rief die Fee und warf eine Vase, die auf dem obersten Regalbrett gestanden hatte, nach ihm. Sie verfehlte ihn knapp und lag umsonst im Scherben. »Dein Vater möchte dich sehen«, der Junge gähnte und schloss erneut die Augen. »Link, jetzt komm schon«, rums. Der Junge schreckte hoch und fasste sich an den Kopf. Die nächste Vase hatte ihn mitten an der Stirn getroffen. »Mein Vater«, gähnte er, während er sich weiter den Kopf rieb. Link setzte sich auf und strich sich ein grünes Gewand glatt, das vom Schlafen ganz zerknittert war. Antwortete die Fee. Er glaubte, es sei Lilly, die Fee eines etwas älteren Jungen aus dem Dorf. Sie konnte sich so flink bewegen, dass sie häufig für kleinere Botengänge eingesetzt wurde. Aber sicher war er sich nicht. Für Außenstehende, und das war er zu dem Zeitpunkt noch, ähnelten sie sich allzu sehr, selbst die verschiedenen Farbnuancen, in denen sie leuchteten, waren für ihn identisch. Erst seine eigene Fee, die würde er unter Tausenden erkennen können, wenn er erst mit ihr verbunden sein würde. Aber glaubte er seinem Vater und dem Gespött der kleinen Beflügelten, so war er dazu noch lange nicht bereit. »In Ordnung, flieg schon mal vor. Ich komme gleich nach.« Die Fee schüttelte das Köpfchen und deutete auf die letzten verbliebene Vase, die noch in dem Regal stand. »Vergiss es!« Er gab es auf. Und für die zerschlagenen Vasen würde er aufkommen müssen, schließlich kannte sein Vater ihn nur zu gut. Also erhob er sich ganz, griff nach seiner Zipfelmütze und verließ die Baumhütte. Erst als er sich ganz wach fühlte, setzte er einen Fuß auf die oberste Sprosse der Trittleiter. Kapitel 2: Von Bomben und kleinen Schlüsseln. Was gibt es denn? Sein Vater wartete bereits am Dorfplatz auf ihn. Er sparte sich große Worte. Wenn Link ihn um Rat bat, antwortete er, immer scherzend, wenn du Ratschläge möchtest, lies die Wegweiser am Straßenrand oder geh zum Dorfältesten. Er war ein guter Vater, und wenn Link wirklich einmal seine Hilfe bräuchte, war er zur Stelle. Manchmal fragte Link sich, ob er ein ebenso guter Sohn war. Wie viele Vasen waren schon zerbrochen, nur weil er nicht aufstehen wollte? Dann erinnerte er sich an das erste Mal, als sein Vater ihn mit ins Dorf außerhalb des Waldes genommen hatte. Aus lauter Langeweile hatte er bei der Dorfschenke jedes Grasbüschel ausgerissen, in der Hoffnung vielleicht, den ein oder anderen Rubin zu ergattern. Es hatte sich kaum gelohnt. Zwei Grüne hatte er gefunden, wovon einer sogar außerhalb seiner Reichweite auf dem Dach der Schenke gelandet und nutzlos verblasst war. Nicht einen blauen und erst recht keinen roten hatte er errungen. Seinen ersten roten Rubin, den würde er ordentlich feiern. Vielleicht würde er sich eine Bombe davon kaufen. Oder kaufen lassen, wenn er einen der älteren Jungen vorschicken würde. Ach Mist! Wie sollte er denn eine Bombe tragen ohne eine entsprechende Bombentasche? Vielleicht könnte er zumindest sein altes Schmetterlingsnetz von seiner Nachbarin damit auslösen. Sie hatte es ihm weggenommen, nachdem er die ganzen Bienen in ihrem Garten damit aufgescheucht hatte. Wie war sein Ausflug ins Dorf damals ausgegangen? Ach ja, er hatte schon so oft versucht, diesen Tag zu verdrängen. Bloß wurde er immer wieder von einzelnen Dorfbewohnern daran erinnert, eine zweifelhafte Legende dieser Ausflug. Während sein Vater noch in der Schenke gewesen war, hatte er ein Huhn geärgert. Nicht nur kurz, sondern ausgiebig. Voller Eifer. Aus einem Huhn wurden plötzlich zwei. Aus zwei von ihnen wurden drei. Und schließlich hatten sich alle Hühner des Dorfes zusammengetan, um ihn in seine Schranken zu weisen. Seit diesem Tag hasste Link Hühner. Wenn er eins traf, hob er es auf und warf es über einen Zaun. Oder noch besser, einen Bach. Allerdings hatte er gelernt und ließ von ihm ab, bevor es brenzlig wurde. Link schüttelte den Kopf, um wieder hier und jetzt zu gelangen. Hoffentlich hatte sein Vater nicht schon minutenlang berichtet, bis Heppe ihn zu sich gerufen hatte. Während er über seine Schandtaten wie gut er als Sohn wohl also abschnitt. Allem Anschein nach hatte seine Grübelei nur wenige Augenblicke gedauert, denn sein Vater sagte gerade, »Mein Junge, es wird Zeit, dass du mich einmal begleitest.« Er zögerte kurz, bevor Link nachfragen konnte, erklärte sein Vater, »Der König hat mich zu sich gerufen.« »Der König?« Link schien verwirrt. Sein Vater nickte. Link glaubte, ein wenig Stolz in seinen Augen ausfleuchten zu sehen. »Zum König. Der König rief niemanden wegen Nichtigkeiten zu sich.« »Ja, wir brechen in einer halben Stunde auf. Zum Schloss von Hyrule. Brauchen wir zu Fuß wohl den restlichen Tag.« Er warf seinem Sohn einen abschätzenden Blick zu. »Link, nimm diesen Schlüssel.« Jetzt kommt in Klammern. Klammer zu. Link nahm den Schlüssel entgegen und musste ihn prüfen. Dieser Schlüssel öffnete die Truhe in meinem Hinterzimmer. Es ist gefährlich da draußen. Nimm, was du in der Truhe findest und kehre zu mir zurück. Es könnte dir von Nutzen sein. Auch wenn ich hoffe, dass du es nicht brauchen wirst. Noch nicht. Eine Bombe? Überlegte Link und malte sich bereits aus, was er damit alles anstellen konnte. Auf der Rückseite eines Hauses im Dorfe hatte er einen Riss in der Wand gesehen. »Beeil dich«, rief sein Vater und gab ihm einen Stups. Kapitel 3 – Gewappnet. Schon sein ganzes Leben hatte Link sich gefragt, was die Truhe beinhalten könnte. Nun war der Tag gekommen, er stand davor und steckte den kleinen Schlüssel mit zittrigen Fingern ins Schloss. Er hatte bisher erst ein einziges Mal eine kleine Truhe öffnen können. Diese hatte er entdeckt, als er beim Spielen versehentlich in einen Brunnen gefallen war. Im Brunnen? Seitdem stürzte er sich in die übelsten Löcher in jedem Spalt, den er finden konnte. In einem dieser Löcher hier im Wald hatte er sogar einmal ein Herzteil gefunden. Der Preis war jedoch fast zu hoch gewesen, denn bevor er sich wieder aus dem Loch hatte hangeln können, hatte sich eine Skulltula vor ihm abgeseilt. Noch immer träumte er manchmal von dieser Begegnung. Es war zwar nur eine Skulltula, er aber war komplett unbewaffnet gewesen. Es war wohl einfach Glück gewesen, dass dort in dem Loch, für wen verirrte Wanderer, ein Wegweiser stand, der himmelwärts zeigte und das Loch in der Decke als Ausgang ausweis. Diesen hatte er ausgerissen, hoch über seinen Kopf gewuchtet und mit gigantischer Spinne mit aller Kraft entgegengeschleudert. Mit einem großen Schreck und sogar einem kleinen Rubin war er ins Dorf zurückgekehrt. Aber das hier, das war keine einfache kleine Truhe, wie er sie im Wald gefunden hatte. Das war die Truhe, vor der er seit mehreren Jahren immer wieder gekauert hatte, als könnte intensives Starren sie öffnen. Es klackte, als Link den Schlüssel ins Schloss drehte. Dann schwang er den Deckel auf. Link trat näher und beugte sich in die Truhe. Die Finger beider Hände griffen nach etwas, das auf dem Grund darauf wartete, von ihm herausgefischt zu werden. Mann, was war das? Als er wieder aus dem Bauch der Truhe auftauchte, hielt er in der rechten Hand ein kleines hölzernes Schwert. In der linken ein kleines Schwert aus demselben Material. Gut, es war nicht gerade das Masterschwert, aber das hätte er ohnehin nicht führen können, wenn er den Legenden Glauben schenkte. Wie krass, dachte er, und hielt sich die Waffe vor die Brust, während eine seltsam euphorische Melodie durch seinen Kopf sauste. Dann zerschnitt er ein bisschen Luft, stellte sich vor, sie sei eine Skulltula oder womöglich sogar ein Huhn aus dem Dorf. Ha! Und führte einen rasanten Block mit dem Schild aus. Mein erstes Schwert. Es musste die Trainingswaffe sein, mit der sein Vater damals seine ersten Hiebe geübt und schließlich perfektioniert hatte. Was für ein Tag! Er würde zum Schloss von Hyrule gehen und er hatte sein erstes eigenes Schwert. Er streckte seinen Rücken durch, richtete die Zipfelmütze und fühlte sich beinahe wie ein Mann. So trat er nach draußen und schritt stolz auf seinen Vater zu. Kapitel 4 – Hauptgewinn. Sie brachen auf, nachdem sie sich von den restlichen Bewohnern von Kokiri verabschiedet hatten. Eine Schar Feen begleitete sie zum Ausgang des Waldes, blieb aber winkend zurück. Sobald sie die Steppe betraten, die sie nach einer langen Wanderung zum Schloss führen sollte. Erst gegen Abend erreichten sie es, das prächtige Schloss Hyrule, mit seinen hohen Mauern und der gigantischen Zugbrücke. Die Zitadelle der Zeit streckte ihren Turm weit über die Stadtmauern. Dahinter versank bereits die Sonne. Link wischte sich mit dem Ärmel Schweiß von der Stirn. Sein Schild trug er bemüht auf den Rücken. Das hölzerne Schwert hatte er so in die Scheide gesteckt, dass er es bei Bedarf sofort hätte greifen können. Doch niemand hatte ihn während ihrer Reise aufgelauert. Wie spannend es auch war, das Dorf zu verlassen, so lang war auch der Weg. Das Gehen hatte ihn ermüdet, und die Stadt, die schon lange am Horizont thronte, weigerte sich, ihnen auch nur ein Stück weit entgegenzukommen. »Was führt euch hierher?« Eine Wache stellte sich ihnen in den Weg, sobald sie sich der Zugbrücke näherten. »Wir werden erwartet«, sagte Links Vater. Und weil sich die Wache kein Stück bewegte, »vom König!« Das schien ihn zu überzeugen. Vielleicht wollte er auch nichts riskieren. Jedenfalls trat er zur Seite und wies einen anderen Wächter dazu an, sie zum Schloss zu geleiten. Kaum, dass sie die Mauern passiert hatten, ertönte der Befehl, die Brücke hochzuziehen. Puh, sie hatten es gerade noch rechtzeitig geschafft. Wären sie nur etwas später gekommen, hätten sie nur eine zusätzliche ausgedehnte Rast gemacht. Nichts auszudenken. Ob Holzschwert oder nicht, es gab Geschichten, die man sich im Wald erzählt hatte, ganz gleich, wie friedlich die Steppe bei Tag gewesen war. Niemand hielt sich dort freiwillig bei Nacht auf. Man sagte, es spuke dann dort. Nur die erfahrensten Krieger machten sich nachts beritten auf den Weg, um sie zu jagen. Die Geister, die Irrlichter. Irgendwo in den hintersten Winkeln Hyrules sollte es einen Sammler geben, der für eingefangene Geister und eine bedeutende Rarität tauschte. Aber das einzige befürchtete Ling, das er im Kampf gewonnen hätte, wäre der Tod. Es würde ein langer Weg werden, bis er sich einen Kukiri-Krieger nennen durfte. Auf dem Markt herrschte reges Treiben. Künstler, Farben, Krämer und ein paar streunende Hunde. Die Stadt leuchtete, sie glitzerte, sie sang. Auf dem Platz tanzten Paare zu der Musik eines Leierkastenmannes. Link? Er wandte sich seinem Vater zu, der seine ruhige Fassade allmählich nicht mehr aufrechthalten konnte. Er war nervös, zweifellos, ein ungewohnter Anblick. Ich werde nun aufbrechen und hoffe, noch heute eine späte Audienz zu bekommen. Du bleibst hier. Seine Worte duldeten keinen Widerspruch. Du bist alt genug, um dich hier ein wenig allein umzusehen. Aber versprich mir zwei Dinge. Meide die dunklen Seitengassen, bleibe hier auf dem Marktplatz und vergiss nicht, was du mir beim letzten Mal angetan hast, als ich dich auf mich warten ließ. Link errötete. Nein, so etwas würde nicht wieder passieren. Bestimmt nicht. Der Vater streichelte kurz die Schulter seines Jungen. Link glaubte, ein seltsames Gefühl dabei zu verspüren. Nicht, weil es fremde Geste für ihn war, sondern weil sie sich diesmal irgendwie anders anfühlte, fester. Mit einem Hauch von etwas, das Link nicht in Worte fassen konnte. Pass gut auf dich auf. Es könnte spät werden. Ich werde dafür sorgen, dass man uns ein Zimmer in der hiesigen Herberge herrichtet. Komm dorthin, sobald dir danach ist. Damit nahm er seine Hand von Links Schulter und wandte sich ab. Link warf einen Blick zur Sonne. Sie stand bereits tief, aber noch spendete sie ausreichend Licht. Und wenn sie das nicht mehr tun würde, so würde die Stadt ihm wahrscheinlich stolz beweisen, dass sie es sich verdient hätte, Stadt genannt zu werden. Tag und Nacht. Hier spielte das Leben zu jeder Uhrzeit sein Spiel. Wo die Sonne kein Licht mehr spendete, würden Laternen und gefangene Glühwürmchen ihre Dienste leisten. Was sollte er tun? Fragte sich Link. Auch wenn man seinen Vater heute keine Audienz mehr gewähren wollte, so dauerte der Weg durch den riesigen Schlossgarten allein wahrscheinlich schon eine Stunde. Außerdem war er nicht gerade bekannt dafür, die Gelegenheit für ein kleines, unverbindliches Gespräch ungenutzt liegen zu lassen. Kurzum, Link hatte also Zeit. Es war wie sturmfrei außerhalb der eigenen vier Wände. Ein völlig neues Gefühl für ihn. So wandte er sich um und betrachtete das Glitzern und Funkeln, das ihn erwartete, und danach schrie, von ihm ausgekostet zu werden. Er griff nur um sich, sicher zu gehen, mit der Hand kurz an sein Schwert. Alles in bester Ordnung. Dann näherte er sich den dunklen Seitenstraßen. Hey Kleiner, psst! Link schaute sich um. Aus dem Schatten zwischen zwei Häusern tauchte ein Mann auf. Lust auf ein kleines Bombenspiel? Bombenspiel? Aber hallo! Geistesgegenwärtig und abwesend begann er heftig zu nicken. Also folgte er dem Mann in den Schatten. Dort öffnete dieser einen kleinen, vorher unscheinbaren Seiteneingang. Ein Schild über der Tür, das nun, da es sich geöffnet hatte, illuminiert wurde, wies den Laden als Bombenparadies aus. Im Lichte sah sich Link den aufgebauten Parcours an, ein Fließband, auf das der Bomben legen oder werfen musste. Timing war gefragt. Warf man sie zu spät oder zu früh auf das Band, so würden sie explodieren, ohne eine Prämie zu bringen. Das Ziel war es, sie so aufs Band zu werfen, dass sie genau in einem bestimmten Bereich der Route zündeten. »Willst du ein Spielchen wagen?«, fragte der Alte. Link warf einen Blick zur Preistafel, 5 Bomben, 20 Rubine. Er schluckte schwer. Das war ein sein gesamtes Erspartes. Aber Bombenspiel war nun mal Bombenspiel. Wann würde sich die nächste Gelegenheit für ihn bieten? Denn das war das Beste hier. Es handelte sich um Instantbomben, die an Bombenpflanzen auf dem Tresen wuchsen. Einmal gepflückt, blieben ihm nur wenige Sekunden, um sie zu werfen. Aber alles ohne Bombentasche. Das ist die Chance. Eine bessere Gelegenheit wirst du so schnell nicht bekommen. Also nickte er und brachte die Gesamtheit seiner Rubine zum Vorschein, drückte sie dem Mann in die Hand und wischte sich die Nervosität von der Stirn. Ebenso schüchtern wie gespannt trat er an den Tresen heran. Sobald er die erste Bombe gepflückt hatte, geriet er in Panik. Da brannte sie in seiner Hand. 10 Zentimeter Lunte. 5 Zentimeter Lunte. Junge, was machst du? Wirf endlich. Aufgeschreckt durch diese Worte besann er sich. Augenblicklich schleuderte er sie in den Parcours blind links. Sie explodierte und nichts geschah. Kein Wunder, dachte Sing. Kein Wunder, dachte Ling und bereitete sich auf den zweiten Wurf vor. Wieder nichts. Bloß das Gesicht des Verkäufers wurde bleicher und bleicher. Junge, sagte er selbst nach dem vierten Wurf. Das Glücksspiel mit Bomben war in ganz Hyrule verboten. Vielleicht wurde es geduldet, doch sollte ein Kind, das auch noch von außerhalb kam, im Eifer des Spiels verunglücken. Nun, der Mann wollte gar nicht daran denken. Plötzlich Konfettiregen. Der Mann hatte mit blank liegenden Nervensträngen schon gar nicht mehr hingeschaut. Nun öffnete er die Augen. Link sprang, er jubelte. Er triumphierte. Der letzte Wurf hatte gesessen. Er hatte ein glückliches Händchen gehabt. Seine letzten Bombe, Sinnbild all seiner verblassenen Ersparnisse, war genau unter der Box des Hauptgewinns explodiert. Auweia, grübelte der Mann. Ich gratuliere dir, mein Junge. Was bekomme ich? Was bekomme ich? Was bekomme ich? Nicht so hastig, mein Freund, sagte er und überlegte. Nicht häufig verirrten sich Kinder hier in diesem Laden. Seinen anderen Gästen schenkte er als Prämie immer ein Glas Feenwein ein. Das war einfach und wurde trotzdem dankend angenommen. Doch was besaß er, das er einem Kind geben konnte? Er verschwand unter dem Tresen, für all seine anderen Gäste unter der Theke, grübelte und machte Geräusche wie ein Oh und Ah. Um das Kind bei Laune zu halten, schließlich kehrte er nach etlichen ähnlichen Ausrufen wieder auf und hielt etwas in der Hand, das einzige, das er dem Kind als Prämie unterjubeln konnte. Tada, der Hauptgewinn, sagte er triumphierend und nicht ohne einen Hauch gespieltes Stolzes. Link kniff die Augen zusammen und sich in den Arm. Was sollte das sein? All sein Gespartes für? Ja, für was eigentlich? Ach, du kommst wohl nicht von hier, oder? Fragte der Mann wissend. Sonst wüsstest du, was für ein Glück du hast. Die Nachfrage nach ist riesig hier in der Stadt. Das Angebot dagegen sehr knapp, wenn das hier einmal nicht sogar ein einziges Exemplar im ganzen Umkreis ist. Er streckte Link etwas entgegen, das aussah wie ein weggeworfenes Kuscheltier. Herzlichen Glückwunsch. Du erhältst eine, die sagenumwobene Yoshi-Puppe. Also nochmal, meinen Glückwunsch, auf dass dich alle in der gesamten Stadt beneiden. Link nahm die Yoshi-Puppe entgegen, allerdings ohne jede Euphorie. Er hatte auf etwas wirklich Cooles gehofft. Einen Köcher vielleicht, einen Eisstab oder was es sonst noch so gab, von dem er nichts wusste. Nein, darauf eine Bombentasche zu gewinnen, hatte er wirklich nicht ge zu gehofft. Ja, also, stotterte er und verstaute die Puppe in seinem Umhängebeutel, der sich ausbeulte und allein durch die Puppe schon voll war. Genau, du gehst dann besser, bevor mir die Neider noch den Laden einrennen. Niedergeschlagen trat Link aus dem Laden, hinein in die dunkle Gasse. Ein Knurren machte sich in seinem Magen bemerkbar. Doch bevor Link an etwas zu essen kommen konnte, musste er erst einmal den Weg finden, an neue Rubine zu gelangen. So eine miese Puppe.
Ich glaube, ja, Hunde haben Humor.
Das sagt Sängerin, Moderatorin, Model und Influencerin Steffi Landerer, besser bekannt als Steffi Mettel. Und die hat auch Humor. Und das weist sie in der neuen Iswas Dog Folge nach, wenn sie über ihre persönlichen Hundstage mit ihrer Hündin Sheila spricht. Und sie gibt zusätzlich Tipps für ein langes Hundeleben. Also hört unbedingt rein in die neue Folge von Iswas Dog. gibt es überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.